Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist tatsächlich schon Episode 318. Ich kann es immer gar nicht glauben, wenn ich die Zahl sehe. Und das ist heute die Episode zum Bitcoin-Geburtstag, zum 100.000. Geburtstag. Im Sinne von, der Preis hat tatsächlich die 100.000 US-Dollar-Marke durchbrochen. Und ich dachte, da ist es doch an der Zeit, mal über eben diesen Preis zu reden, auch wenn ich das persönlich ja gar nicht so gerne mache oder mich da fast immer ein bisschen weigere, über den Preis zu sprechen. Heute ist es soweit. Und dazu habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar jemand, mit dem ich sehr, sehr häufig über Bitcoin spreche tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es jemand gibt, mit dem ich noch häufiger über Bitcoin spreche als mit Pablo. Pablo Nobredos Reis ist heute hier zu Gast. Pablo, erstmal herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Alex.
Und Pablo ist nämlich Teil der Krypto-Gang bei der DWS, deswegen arbeiten Pablo und ich eng zusammen. Pablo ist so unser Krypto-Experte oder Subject Matter Expert, wie es immer genannt wird. Wir sind aber heute sowohl Pablo als auch ich privat da, das wollten wir direkt am Anfang erwähnen. Also es ist jetzt hier kein DWS-Podcast, sondern zwei Bitcoin-begeisterte Dudes, die sich treffen und um über dieses besondere Ereignis, Preis über 100.000, zu sprechen, was wir auch direkt am Anfang erwähnen wollten. Es ist hier keine Anlageberatung. Dadurch, dass es heute ein bisschen mehr Investment- und Preisfokus hat, stelle ich das mal direkt an den Anfang, diese Aussage. Also bitte, wir haben genauso wenig oder viel Ahnung wie ihr. Macht euren eigenen Research und beschäftigt euch mit dem Thema, bevor ihr selbst Kauf- oder Verkaufentscheidungen trefft. Gut, Pablo, also du hast dich schon von der Uni, seit der Uni schon viele Jahre mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier dabei bist. Vielleicht ganz kurz, wo hast du davon erfahren, dass der Preis tatsächlich die 100.000 durchschritten hat? Bist du wach geblieben? Bei uns war es ja mitten in der Nacht, oder hast du es dann am nächsten Morgen beim Aufstehen gesehen?
Ich habe es direkt am Morgen danach quasi gesehen, als ich nach dem Aufstehen auf mein Handy gesehen habe. Und viele Nachrichten angesichts des Meilensteins quasi auf meinem Handy bekommen hatte. Entsprechend war ich zu dem Zeitpunkt, als die Preisbarriere von 100.000 durchbrochen worden ist, tatsächlich im Bett und habe geschlafen.
Ja, so ging es wahrscheinlich den meisten Europäern, inklusive mir. Ich hab auch geschlafen, habe auch ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass es dann in der Nacht passiert, aber das ist ja dann meistens so. Und hast du dann gleich direkt den Champagner aufgemacht zum Frühstück oder wie verlief der Tag dann?
Zum Frühstück noch nicht, aber ja, angesichts,
nicht.
Genau, aber angesichts der Feierlichkeiten habe ich mir dann am Abend eine gute Flasche Rotwein und ein Steak gegönnt.
Sehr gut.
Genau.
Ganz, ganz Bitcoin-like. Sehr gut. Okay, Pablo, wir wollten ja am Anfang erst mit ein paar interessanten Statistiken einfach starten und die Preisentwicklung auch nochmal so ein bisschen einordnen. Und eventuell gibt es Sinn, wenn wir tatsächlich mal so mit der Preishistorie starten und mal schauen, wo kommt Bitcoin eigentlich her bis zu diesen 100.000? Wie lange hat es auch gedauert, um dahin zu kommen? Welche Meilensteine gab es da? Und es war tatsächlich so, also die meisten wissen das wahrscheinlich, Bitcoin läuft seit Januar 2009, also die Bitcoin-Blockchain. Das White Paper wurde kurz vorher veröffentlicht, aber seit Januar 2009 läuft die Blockchain. Und es gab tatsächlich schon im Ende 2009, Anfang 2010 so die ersten Transaktionen Bitcoin gegen Geld. Es hat sich natürlich alles im Sub-Cent-Bereich abgespielt. Also da war ein Bitcoin noch deutlich weniger wert als ein Cent. Und was ja meistens so als die erste Bitcoin-Transaktion tituliert wird, im Sinne von, es wurde Bitcoin genutzt, um etwas zu kaufen, zu erwerben, war ja der Bitcoin, der Pizzakauf von Laszlo Hanyes damals, der zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft hat. Das war, ich habe jetzt das Datum gar nicht hier stehen, das war Mitte Mai 2010, ich glaube der 22. Mai. Pablo, du nickst?
Ja, genau.
Alles klar, der 22. Mai. 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen, die haben so 25, 26, 27 Dollar gekostet. Und wenn ihr mal 27 durch 10.000 teilt, werdet ihr auch merken, da sind wir also auch noch deutlich im Sub-Cent-Bereich. Also auch da war ein Bitcoin noch nicht mal einen Cent wert. Es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis es mal soweit war, dass Bitcoin einen US-Dollar wert war. Das war dann im Februar 2011. Und was ich interessant finde, ist, sich mal anzusehen, wie lange hat es eigentlich gedauert, um den Preis zu verzehnfachen. Und das war so die erste Statistik, die ich mal mitgebracht habe. Das heißt, von einem US-Dollar bis 100.000 US-Dollar, wie lange haben diese vier oder fünf sind sogar Verzehnfachungen gedauert. Also erste Verzehnfachung war natürlich von einem US-Dollar auf 10 US-Dollars. Das hat tatsächlich nur 4 Monate gedauert, also im Juni 2011 war es dann bereits so weit, dass wir bei 10 US-Dollar waren. Von 10 auf 100 US-Dollar hat dann schon 2 Jahre gedauert. Von Juni 2011 bis April 2013. Von 100 auf 1000 ging es dann tatsächlich wieder deutlich schneller. Das hat nur 7 Monate gedauert. Dann waren wir im November 2013 auf 1000 US-Dollar. Und dann hat es aber mal richtig lange gedauert, nämlich 4 Jahre, um von 1000 US-Dollar auf 10.000 zu kommen. Das war dann im Dezember 2017. Und da können sich eventuell dann einige, die auch heute noch dabei sind, daran erinnern. Das war so der große Bitcoin-Boom, der dann ganz, ganz viele Menschen in diese Sphäre reingespült hat. Wir sind da ja sogar bis fast 20.000 hochgegangen, dann im Dezember 2017 oder Januar 2018. Und dann hat es jetzt, könnt ihr euch dann jetzt selbst ausrechnen, von Dezember 2017 bis Dezember 2024, also nochmal 7 Jahre gedauert, um von den 10.000 auf die 100.000 zu kommen. Pablo, wann bist du eingestiegen? Welche Verzehnfachung hast du mitbekommen?
Genau, die letzte Verzehnfachung habe ich mitbekommen. Ich hatte damals 2020 damit begonnen, mit Kryptowährungen zu handeln. So richtig in den Bitcoin-Kaninchenbau bin ich aber tatsächlich erst 2021 dann eingestiegen und habe mich tiefer mit dem Thema befasst. Dementsprechend leider erst die letzte Verzehnfachung, die ich mitbekommen habe. Du warst ja schon deutlich früher dabei und konntest mehr von der Preishistorie miterleben.
Ja, du bist einfach zu jung. Das ist das Problem für Bitcoin.
Das stimmt. Ich hätte damals mein Taschengeld in der Grundschule am besten in Bitcoin investieren sollen.
Aber ja, wie es so schon heißt, it's still early. Da kommen wir ganz am Ende übrigens nochmal dazu. Wo geht es eventuell hin? Wie geht es weiter? Ist es jetzt zu spät oder sind wir immer noch früh dran? Aber so, das war so die erste Statistik, die ich hatte. Ich weiß nicht, Pablo, ob du direkt mal die nächste oder vielleicht schließe ich noch ab diese Statistik mit dem Datum. 5.12.2024 war also das Datum, an dem Bitcoin dann die 100.000 US-Dollar-Grenze durchbrochen hat. Aber Pablo, gern mal rüber zu dir.
Ja, sehr gerne. Eine interessante Statistik, die wir uns ja auch oft ansehen, ist so die Größe, die Bitcoin mittlerweile erreicht hat. Und da lässt sich jetzt auch sagen, dass mittlerweile Bitcoin ja das 7. größte Asset weltweit ist. Damit sogar die Marktkapitalisierung auch von Silber übertroffen hat. Und das finde ich immer super spannend, dass Bitcoin mittlerweile mehr wert ist als viele etablierte Unternehmen in diesen Top 10 mittlerweile wieder drin ist, nachdem es kurze Zeit auch während des Kryptowinters aus der Top 10 heraus gewesen ist und jetzt eben sogar große etablierte Edelmetalle wie Silber als der 2. größte Rohstoff nach Gold übertroffen hat. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und definitiv auch ein signifikantes Wachstum, was ja da Bitcoin hingelegt hat.
Absolut. Ich finde den Vergleich tatsächlich, es ist immer ein bisschen so Äpfel und Birnen verglichen, weil man natürlich hier eine Kryptowährung mit einer Firma vergleicht und die wiederum dann mit einer Commodity, also mit einem Rohstoff wie Gold. Aber um das Ganze so ein bisschen in Beziehung zu setzen zu den Dingen, die wir kennen, also wir wissen so, die größten Unternehmen der Welt, die haben eine gewisse Marktkapitalisierung, Gold hat eine gewisse Marktkapitalisierung und dass sich da Bitcoin jetzt ganz, ganz oben mit einreiht, ist schon definitiv, ja, beachtenswert. Natürlich geht es auch immer darum, lass uns vielleicht das mal als nächstes betrachten, um die Volatilität. Also eine Sache, die ja, ich nenne es jetzt mal Kritik, die oft ausgesprochen wird, ist, dass Bitcoin, der Bitcoin-Preis sehr volatil ist. Und wenn man sich mal den jetzt Preischart ansieht von 2009 oder 10 oder 11 oder wann auch immer es dann die ersten Preise gab, bis heute sieht man ja auch diese sehr hohe Volatilität. Pablo, vielleicht kannst du da 1-2 Sätze dazu sagen, wie sich die auch über die Zeit entwickelt hat und vor allem, wie auch die Bitcoin-Volatilität sich vergleicht zu den vielleicht auch eben genannten Equities oder anderen Assets.
Ja, definitiv. Wenn man sich die Volatilität ansieht von Kryptowährungen allgemein und natürlich auch von Bitcoin im Speziellen, ist die Volatilität sehr hoch im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen. Wenn man sich jetzt über die letzten Jahre hinweg ansieht, wie sich das entwickelt hat, kann man feststellen, dass die Volatilität von Bitcoin sich auf historisch gesehen, wenn man sich die einjährige Volatilität ansieht, in den letzten 7 Jahren tendenziell auf einem Abwärtstrend befindet. Aktuell ist die einjährige Volatilität von Bitcoin bei rund 50%. Und um das in Relation zu setzen zu globalen Aktien, welche ja oftmals für traditionelle Anleger eher als risikoreiche Anlageklasse gesehen werden. Diese haben im Moment eine einjährige Volatilität von rund 10%. Entsprechend ist die Volatilität von Bitcoin rund 5-mal höher.
Pablo, du sprichst ja auch sehr oft mit entweder Institutionen oder Privatanlegern, die schon in Bitcoin investiert haben oder es zumindest überlegen. Was sind denn da so, wenn wir jetzt so von den Zahlen, Daten, Statistiken, Fakten sprechen, was sind denn da so die Fragen, die da am häufigsten so hochpoppen in den Unterhaltungen?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, mit wem man natürlich spricht. Es gibt eine ganze Bandbreite an Vorwissen, also von Anlegern, die komplett neu in dieser Asset-Klasse sind und Grundsatzfragen stellen, wie zum Beispiel, wie funktioniert Bitcoin, was ist eine Blockchain, wo man quasi damit erstmal anfängt und die Grundsteine legt, erklärt, was Dezentralisierung ist und wie so ein System überhaupt funktionieren kann, den Proof-of-Work-Mechanismus erklärt und solche Dinge, bis hin zum anderen Extrem von Leuten, die schon sehr lange sich auch mit der Materie befassen und dann eher nach der Einschätzung fragen zu Dingen wie dem Bitcoin-Security-Budget, über das wir auch schon öfter gesprochen hatten, oder wie Bitcoin skalieren kann, genauere Themen rund um Lightning und Layer 2, also wirklich die komplette Bandbreite. Aber ich würde sagen, in dieser Verteilung finden sich die meisten eher am Anfang noch des Journeys, wenn man institutionelle Anleger betrachtet, abgesehen von einzelnen Individuen. Und da geht es dann vor allem darum, was ist der Anwendungsfall für Bitcoin, wie könnte sich das langfristig entwickeln und welchen Nutzen bringt Bitcoin tatsächlich?
Mhm. Du hast jetzt, und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf das Thema Volatilität, und ihr habt das ja mal sehr schön herausgearbeitet. Also natürlich ist Bitcoin volatiler als jetzt ein breit gestreuter Aktienindex. Ich denke, da gibt es gar keine Diskussion. Es ist aber auch ein bisschen ein unfairer Vergleich, weil natürlich Bitcoin ein einzelnes Asset ist und so ein breit gestreuter Aktienindex natürlich, da bekommt man sehr viel Volatilität über die Diversifikation raus. Und ich kann mich noch an eine Darstellung erinnern von euch. Da habt ihr ja mal die Volatilität von Bitcoin verglichen mit den, ich glaube, Top 10 oder 20 Aktien aus dem S&P 500. Und was ich da überraschend fand, war, dass Bitcoin da jetzt nicht irgendwie doppelt so viel Volatilität wie der, sagen wir mal, volatilste Aktie aus dem S&P 500 hat, sondern dass Bitcoin im Vergleich zu diesen einzelnen Aktien nicht mal das volatilste Asset war. Vielleicht kannst du da noch zwei Sätze dazu sagen.
Ja, definitiv. Durch natürlich die breite Streuung eines Aktienindexes, wie beispielsweise jetzt den globalen Aktien, die ich zuvor genannt hatte, nimmt man einiges an Volatilität heraus. Wie du richtig angemerkt hast, wenn man jetzt den S&P 500 sich die Top 20 Werte, in dem Fall waren das, ansieht, dann gibt es da durchaus Technologiewerte, beispielsweise Tesla oder andere, die auch eine sehr hohe Volatilität haben und dann ähnlich wie auch Bitcoin im Hinblick auf die Volatilität tatsächlich sind.
Okay, was dann aber vermutlich schon der große Unterschied ist zwischen Bitcoin und zum Beispiel den Aktien, ist dann, wie weit kann es denn nach unten gehen von dem absoluten Hoch? Und da hatten wir in der Vergangenheit bei Bitcoin, aber auch anderen Kryptowährungen dann durchaus mal Drawdowns von ja über 60, 70, teilweise 80% und mehr. Und ich vermute mal, dass man das so im Aktienbereich ja sehr, sehr selten beobachtet.
Ich bin jetzt auch kein Aktienexperte, deswegen würde ich mir da die Einschätzung nicht unbedingt anmaßen wollen, aber ich stimme dir tendenziell zu, dass es, glaube ich, verhältnismäßig weniger maximale Wertverluste gibt im Aktienbereich. Allerdings gibt es natürlich auch da Unternehmen, die beispielsweise pleite gegangen sind, wo du natürlich einen totalen Wertverlust hattest. Und auch da gewisse Werte, die natürlich starken Schwankungen unterliegen, sind in der Vergangenheit. Aber allgemein, wenn man sich die Historie von Bitcoin ansieht, mit Wertverlusten von über 80%, zum Beispiel im 2019, oder rund 76% Ende 2022, dann ist das im Verhältnis zu traditionellen Anlagen durchaus sehr hoch.
Ich denke, das Besondere ist auch gar nicht mal, und das ist der Nebensatz, der bei meiner Aussage gerade gefehlt hat. Es geht nicht nur darum, dass es mal 80% nach unten gehen kann, sondern dass es auch immer wieder nach oben kommt. Und ich glaube, das gibt es im Aktienbereich tatsächlich selten, weil natürlich gehen Unternehmen pleite. Aber dass es jetzt innerhalb von 10 Jahren 3-4 Mal passiert oder sogar noch öfters, dass der Preis mal um 60, 70, 80% sinkt, aber dann immer wieder ein neues Hoch kommt, das beobachte ich zumindest. Aber ich bin da ähnlich wie du kein Aktienexperte, aber beobachte ich relativ selten im Bereich der größeren Aktien zumindest.
Ja, stimme ich dir zu. Also im Hinblick auf Performance ist Bitcoin durchaus sehr besonders. Also du hast ja die Verzehnfachung schon angesprochen. Was man natürlich auch noch ansehen kann, ist die durchschnittliche Performance pro Jahr, wo Bitcoin mit über 100% pro Jahr in den letzten 13 Jahren glänzt. Und auch eine interessante Statistik fand ich zum Beispiel, dass jeder, der mindestens 4 Jahre Bitcoin gehalten hat, mit seinem Investment Rendite gemacht hat. Und da ist Bitcoin, glaube ich, sehr besonders im Hinblick auf diese Performance.
Jetzt, Pablo, weiß ich, dass du dich sehr gut auch mit Krypto-ETPs auskennst. Und ETP, vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, ist jetzt mal ein Überbegriff für ETFs, ETCs und ähnliche ETNs und ähnliche Produkte. Ich denke, den Unterschied, den müssen wir jetzt hier nicht unbedingt erklären. Es kennt jeder wahrscheinlich die Bitcoin-ETFs in den USA, die ja Anfang des Jahres ein Stück weit auch der Startpunkt waren für diese Rallye oder ein Grund für diese Rallye, die ja schon vorher begonnen hat eigentlich als Januar diesen Jahres. Und da wurden jetzt mittlerweile auch sehr interessante Statistiken veröffentlicht. Also erstmal ist es beeindruckend, die Volumina jetzt gerade in den USA sind sehr beeindruckend. Also Pablo, vielleicht kannst du gleich nochmal was zu dieser Marktgröße sagen, was ich dann auch immer sehr spannend fand und die Statistiken, die gibt es jetzt in den USA in Teilen schon, ist, wer investiert denn eigentlich in diese Bitcoin-ETFs in den USA?
Ja, durchaus. Also die Bitcoin-ETFs in den USA gelten ja auch als der erfolgreichste ETF-Launch der Geschichte und das ist wirklich bemerkenswert, wie viel Assets under Management mittlerweile von den Bitcoin-ETFs verwaltet werden. Das sind Stand gestern 113 Milliarden US-Dollar und über das Jahr hinweg wurden von den ETFs rund 500.000 neue Bitcoin akquiriert, was unfassbar große Zahlen sind, auch angesichts dessen, dass dieses Jahr nur rund 200.000 neue Bitcoin überhaupt in Umlauf gekommen sind.
Ja, und das ist ja das Verrückte und wir wollen das ja immer so ein bisschen zum Preis auch linken, unsere Diskussion heute und das ist natürlich klar, ja, ihr wisst es ja alle, der Preis, das Bitcoin-Angebot ist begrenzt, Bitcoin wächst, es wächst immer langsamer über die Zeit, du hast gerade gesagt, Pablo, 200 Bitcoin am Tag hast du gerade gesagt?
Nein, 204.000 Bitcoin wurden dieses Jahr neu geissued quasi.
204.000 Bitcoin, also seit Anfang des Jahres bis jetzt im Anfang Dezember wurden geissued und mehr als das Doppelte wurde von den Bitcoin-ETFs aufgekauft. Und dann ist natürlich klar, Preis ist immer ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage und wir hatten alleine durch diese Bitcoin-ETFs schon einen sehr, sehr starken Nachfrageanstieg, weil dadurch Investoren aufmerksam geworden sind oder erst überhaupt die Möglichkeit hatten, in Bitcoin zu investieren, die Möglichkeit eventuell vorher nicht hatten. Und ich habe das Anfang des Jahres gesagt, da haben wir auch eine Episode aufgenommen zu den Bitcoin-ETFs. Und es war so, dass in den ersten Wochen nach den Bitcoin-ETFs, nachdem die Bitcoin-ETFs am Markt waren, da ist gar nicht so sehr viel passiert beim Preis. Es ging vorher relativ stark nach oben, dann ist eigentlich gar nicht so viel passiert und dann ging es eigentlich später erst wieder los. Und ich habe damals schon die Vermutung angestellt, dass es normalerweise so ist, dass diese Bitcoin-ETFs, die werden verkauft und nicht gekauft. Das heißt, es gab sicherlich einige, die da am Straßenrand standen, an der Seitenlinie standen und gesagt haben, oh, endlich kommt der ETF, jetzt gehe ich sofort rein. Die gab es sicherlich. Aber ganz viele haben jetzt auch davon profitiert, dass natürlich BlackRock und die Fidelity und wie die großen Asset Manager heißen in den USA, angefangen haben, die Produkte aktiv zu verkaufen. Ja, und Pablo, das machst du ja auch oft. Du sprichst da mit Investoren und versuchst ihnen diese Asset-Klasse vorzustellen. Und diese Education-Arbeit und dieses aktive Zugehen auf Investoren und das aktive Vorstellen dieser Asset-Klassen hat dann sicherlich auch noch dazu geführt, dass da ganz neue Investoren in den Markt kamen, die vielleicht vor einem halben oder dreiviertel Jahr noch gar nicht wussten, dass sie demnächst Bitcoin-Investoren sein würden.
Absolut. Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, diese Vertriebsmaschinerie und Marketingmaschinerie, die hier hinter den großen Asset-Managern steht, die dort ETFs auf den Markt gebracht haben, helfen natürlich, Bitcoin breiter auch bei institutionellen Anlegern zu platzieren und lenken immer mehr Aufmerksamkeit auf diese Asset-Klasse. Und neben diesen ganzen, ich glaube, Verkäufen gibt es auch durchaus, wie du gesagt hast, auch Anleger, die, glaube ich, zuvor an der Seitenlinie standen und dann, nachdem es diesen Zugang über die ETFs in den USA gab, in den Markt hereingegangen sind, weil es eben diese Produktlücke zuvor in den USA gab, die mit den ETFs gefüllt worden ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch die Preisdynamik, die wir am Anfang gesehen haben, dadurch bedingt war, dass eben viele auch aus den Grayscale-ETF herausgegangen sind, welcher noch verhältnismäßig teuer ist, und reallokiert haben in andere Bitcoin-ETFs von Issuern, die eventuell geringere Gebühren verlangen.
So, und wer sind denn jetzt die Investoren in die Bitcoin-ETFs in den USA?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Eine Quelle, die hier gewisse Transparenz bietet, sind die 13F-Filings, welche von institutionellen Investoren quartärlich an die SEC gemeldet werden müssen. Und hier wurde das letzte Mitte November veröffentlicht mit dem Datenstand Ende September. Und da sieht man unter den großen institutionellen Investoren, die die Bitcoin-ETFs halten, sind rund 44% Hedgefonds. Teile davon sind, glaube ich, auch Positionen, also die Long-Positionen von Cash- oder Carry-Trades. 35% sind Investment Advisor und dann die restlichen rund 20% teilen sich auf andere institutionelle Investorenkategorien auf, wovon unter anderem auch 1% tatsächlich Pensionsfonds sind, was ich besonders spannend fand.
Okay, da sind jetzt aber Retail-Kunden gar nicht aufgeführt.
Genau, also diese 13F-Filings müssen nur von großen institutionellen Investoren ausgefüllt werden oder gemeldet werden an die SEC. Auf dem Retail-Markt gibt es dann weniger Transparenz, da hier natürlich nicht öffentlich die entsprechenden Holdings disclosed werden müssen.
Okay, verstanden. Also das sind dann also nur die institutionellen Investoren. Steckt da MicroStrategy auch irgendwo drin oder die hätten eigentlich wahrscheinlich ihre eigene Kategorie verdient, wobei die natürlich direkt in Bitcoin investieren und nicht in den ETF. Aber wenn man das mal so größenmäßig vergleicht, bekommen wir das hin gerade. Es wurden 500.000 neue Bitcoins akquiriert dieses Jahr durch die ETFs. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel MicroStrategy gekauft hat.
Ich habe es vorher nachgeschaut. MicroStrategy hat dieses Jahr 213.000 bisher gekauft.
Ja, verrückt, oder? Also halb so viel wie in alle ETF. Also nochmal, Bitcoin-ETFs, erfolgreichster ETF aller Zeiten in den USA. Insgesamt rund 500.000 Bitcoins gekauft dieses Jahr in diese ETFs. Und MicroStrategy hat fast halb so viel alleine gekauft. Nur um das nochmal in Beziehung zu setzen. Aber es ist so, dass insgesamt jetzt schon mehr Bitcoins innerhalb dieser ETFs liegen. Aber das ist natürlich erstens über mehrere Asset Manager verstreut, Punkt 1. Und zweitens gehören diese Bitcoins natürlich nicht diesen Asset Managern, sondern den Kunden der Asset Manager. Von daher ist es schon beeindruckend, was MicroStrategy und Michael Saylor da machen.
Ja, definitiv. Und man muss ja auch mit berücksichtigen, dass quasi von dem AUM, welches die ETFs haben, ein gewisser Teil auch schon zuvor Bestand hatte, einfach aufgrund des Grayscale-Fonds, der ja konvertiert wurde in den ETF und dementsprechend zwar fast 500.000 neue Bitcoin gekauft wurden, aber insgesamt schon über 1 Million Bitcoin auch von den ETFs tatsächlich gehalten werden. Und dementsprechend natürlich ein sehr großer Teil oder ein relativ großer Teil des Gesamtangebots, der hier in den ETFs liegt.
Wer mittlerweile keine Bitcoins mehr hält, ist der deutsche Staat oder beziehungsweise war ja das Land Sachsen. Das war auch einer der schlechtesten Trades dieses Jahr. Die sind deutlich zu früh aus dem Markt gegangen. Wir haben hier auch drüber gesprochen. Es ist ja teilweise so, dass sie dann auch verkaufen müssen und dass der deutsche Staat natürlich aus Prinzip sagt, er spekuliert nicht zum Bitcoin-Preis, sondern Bitcoins müssen verkauft werden. Von daher war das jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, dass es der schlechteste Trade des Jahres war. Aber das sind uns als deutsche Steuerzahler einige Milliarden, denke ich sogar, durch die Finger gegangen. Es gibt aber andere Nationen, die Bitcoins halten. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz mal einen Überblick geben, Pablo.
Ja, gerne. Also wie du gesagt hast, Deutschland hat leider seine Bitcoin verkauft. was auch eben entsprechend gesetzlich bedingt war, was ihr auch beleuchtet hattet. Aber es gibt eben andere Nationen, die aktuell noch Bitcoin halten. Der größte öffentlich bekannte Bitcoin-Bestand ist hier in den USA mit über 200.000 Bitcoin. Danach kommt China mit rund 194.000 Bitcoin und die Liste geht weiter mit rund 8 Ländern, die hier offiziell bekannt sind, die heute Bitcoin halten. Die meisten davon besitzen Bitcoin, auch wie Deutschland es besessen hatte, aus Beschlagnahmung, beispielsweise bei den USA. Aber da gibt es ja durchaus auch schon Überlegungen, quasi diese Bitcoin, die USA bereits besitzt, auch in eine strategische Reserve umzuwandeln. Was genau, du dazu Gedanken hast, Alex?
Ja, ist sicherlich einer der Preistreiber, jetzt auch diese Vorstellung alleine, dass die USA da, ich denke, es geht ja um 1 Million Bitcoin, die da gekauft werden sollen in den nächsten 5 Jahren. Und ja, dass das natürlich die wildesten Vorstellungen der Bitcoin-Fans erweckt, das wundert mich nicht. Ist, denke ich, noch ungewiss. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass in kurzer Frist dann so eine Entscheidung kommt, dass da jetzt ganz groß in Bitcoin gegangen wird. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Donald Trump schon sein Versprechen wahrmacht, dass jetzt alle Bitcoins, die beschlagnahmt wurden und werden, dass die erstmal nicht verkauft werden. Das glaube ich schon. Und da wird auch einiges zusammenkommen, vermute ich mal.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und mit rund 200.000 haben sie ja schon fast 1% des Gesamtbestands an Bitcoin, die sie da als Grundlage für Reserve nutzen können.
Fast so viel wie MicroStrategy, wobei die deutlich mehr, die haben ja sogar 200 gekauft dieses Jahr, die hatten ja vorher auch schon welche.
Genau, ja, richtig.
Noch nicht ganz.
Ja, aber es gibt ja durchaus andere Länder, die beispielsweise ja schon aktiv Bitcoin kaufen. Also El Salvador ist da natürlich das bekannteste Beispiel, die ja auch Bitcoin als Währung eingeführt haben. Aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist den Ansatz von Bhutan, die ja ihre nachhaltigen Energieressourcen, von denen sie sehr, sehr viel haben, für Bitcoin-Mining einsetzen und mittlerweile rund 13.000 Bitcoin besitzen.
Ja, nicht schlecht. Bhutan, davon hatte ich auch schon gehört, ja. Spannend. Pablo, ich würde mal einen Schritt weitergehen, weg von den Statistiken hin zur Berichterstattung. Und natürlich war die Berichterstattung umfangreich jetzt zu der 100.000-Marke, die da geknackt wurde. Und da gibt es positive und negative Beispiele. Und ich unterstelle jetzt mal, dass es in den allermeisten Situationen gar keine böswillige Intention da dabei ist. Aber es war auch dieses Mal wieder überraschend oder erschreckend, wie dann teilweise in sehr großen Medienhäusern über Bitcoin berichtet wurde. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Bitcoin in eine gewisse Richtung gedrängt wurde. Man kann ja immer sagen, Bitcoin verbraucht viel Energie oder Bitcoin wird nur für illegale Zahlungen genutzt. Das ist so die eine Diskussion, aber es wurden einfach faktisch falsche Informationen geteilt zu Bitcoin. Ich habe da ein negatives Beispiel dabei und Pablo, vielleicht hast du dann ein positives Beispiel für uns, aber ich habe mir gestern die Tagesschau angesehen, also heute ist der 6.12., wir zeichnen am 6.12. auf, am 5.12. war ja der Tag, an dem der Bitcoin die 100.000-Marke geknackt hat. Deswegen hat es der Bitcoin auch wieder in die Tagesschau um 20 Uhr geschafft in Deutschland. Und da war ein Beitrag und da hat es die Tagesschau wirklich hinbekommen, in 3 Sätzen 4 Unwahrheiten zu sagen. Und das wollte ich einfach ganz kurz mal durchsprechen. Wir spielen jetzt hier nicht die Einspieler der Tagesschau direkt ein. Die könnt ihr euch gerne anhören. Ich zitiere das jetzt einfach mal. Und wie gesagt, schaut euch die Tagesschau vom 5.12. 20 Uhr an. Da seht ihr den Beitrag. Also zum Beispiel wurde gesagt, Bitcoin, dass da jede Transaktion wird verschlüsselt gespeichert und zu Datenblöcken, sogenannten Blockchains, zusammengefasst. Also das war die Erklärung, was Bitcoin ist. Und dann wurde noch gesagt, das ist damit gut abgeschirmt und für Unbeteiligte kaum einsehbar. Das war so die Erklärung von dem, was Bitcoin ist. Also Punkt 1, Transaktionen werden nicht verschlüsselt bei Bitcoin. Ganz im Gegenteil, also Transaktionen sind ganz klar einsehbar auf der Bitcoin-Blockchain. Die sind natürlich pseudonym. Also da steht da nicht, dass Alex Pablo irgendwie einen Bitcoin geschickt hat, sondern das in pseudonyme Adressen. Aber es ist ganz explizit so, dass die Transaktionen nicht verschlüsselt werden. Und ich lese oder höre das relativ häufig. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Natürlich wird bei Bitcoin und bei Bitcoin-Blockchain-Technologie wird Kryptographie verwendet, aber nicht in einer Art und Weise, dass man Dinge verschlüsselt. Man benutzt Kryptographie zum Beispiel für die digitalen Signaturen. Ja, damit weist man nach, dass man das Passwort für eine gewisse Adresse hat, auf der Bitcoin liegen, damit man die Bitcoin auch verschicken kann. Da muss ich eine Transaktion, die ich mache, digital signieren. Da wird Kryptographie genutzt. Bei Mining wird Kryptographie genutzt, weil man da ständig Hashes ausrechnen muss. aber es werden definitiv keine Transaktionen verschlüsselt, gespeichert irgendwo. Es stimmt, dass Transaktionen in Datenblöcken gespeichert werden, aber diese Datenblöcke heißen Blöcke und die werden dann zu einer Blockchain zusammengefasst. Also es gibt nicht mehrere Bitcoin-Blockchains, wie das hier impliziert wurde in der Aussage, sondern es gibt genau eine Bitcoin-Blockchain und es ist nichts gut abgeschirmt und auch nicht für Unbeteiligte irgendwie schlecht einsehbar, sondern jeder kann, es gibt Websites, da kann man jede einzelne Transaktion seit der allerersten Bitcoin-Transaktion einsehen. Das heißt, ich weiß nicht, was damit gemeint ist und was da gut abgeschirmt sein sollte und wer dann die Unbeteiligten sind, weil das Schöne ist ja, dass jeder Beteiligter ist, indem er einfach diese Internetadresse in seinen Browser eingibt und dann kann er nachsehen. Also das fand ich schon zwei, drei Sachen inhaltlich falsch und dann die ein oder andere Aussage, ja, grenzwertig. Pablo, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder was du dazu denkst.
Ja, ich habe es tatsächlich gesehen und mich anfänglich natürlich kurz gefreut, dass Bitcoin in den traditionellen Medien angesichts der 100.000-Marke, die da durchbrochen worden ist, wieder präsent ist, was natürlich positiv ist für die Aufmerksamkeit, die damit die Asset-Klasse erfährt, war aber dann relativ schnell, nachdem es zur Erklärung von der Blockchain kam, ähnlich enttäuscht wie du.
Und es wurde leider nicht besser in dem Beitrag und ich gehe jetzt nicht jeden Satz durch. Wir könnten da auch wir könnten fast jeden Satz irgendwie auseinandernehmen, aber eine Sache muss ich hier doch noch erwähnen, weil da habe ich mich dann wirklich geärgert. Dann war dann Stefan Wolf der ARD, von der ARD-Finanzredaktion und der hat gesagt, und ich zitiere jetzt, da gab es Tagesverluste von 30, 40 bis zu 80%. Und immer danach wurde dem Bitcoin auch das Totenglöckchen geläutet. Starke Nerven braucht man schon und seriöse Geldanlage ist das auch nicht. Zitat Ende. Also ich will gar nicht darüber reden, ob es das Totenglöckchen geläutet wurde oder ob man sagt, Bitcoin ist eine seriöse Geldanlage oder nicht. Aber es ist faktisch einfach nicht so, dass Bitcoin auch nur annähernd einmal in seiner Historie 80% am Tag verloren hat. Es gab einmal, ich habe extra nochmal nachgesehen, im Jahr 2013 gab es mal einen Tag, da ging es mal knapp 50% runter und dann gab es nochmal einen Tag mit 40% und dann gab es ein paar Tage, da ging es mal 30% runter. Also Bitcoin ist hochvolatil, ja, das stellen wir gar nicht in Frage, aber ich verstehe es wirklich nicht und das ist jetzt mein letzter Satz zum Tagesschau-Bashing, wieso das größte Nachrichtenforum oder die größte Nachrichten, wichtigste Nachrichtenplattform in Deutschland, wie es sein kann, dass ich einen Beitrag mache, der aus 60 Sekunden besteht und die Hälfte davon ist gespickt mit faktisch falschen Zahlen, Daten, Fakten. Ich kann das nicht verstehen. Und es gibt genug Bitcoin-Experten mittlerweile bei uns im Land und gerne bei mir melden. Ich stelle meine Arbeitszeit kostenlos und freiwillig zur Verfügung und lese dann am Ende nochmal über das Skript und weise vielleicht nochmal darauf hin, dass man da der einen oder anderen Sache nochmal einen Faktencheck unterziehen sollte, weil das darf einfach nicht passieren, weil das sehen und hören so viele Menschen und die werden einfach mit falschen Informationen gefüttert. Gut, einmal tief durchatmen. Pablo, es gibt Gott sei Dank auch Positivbeispiele und du hast eins mitgebracht.
Ja, Alex, wie du gesagt hast, ich war auch ähnlich enttäuscht von der Tagesschau und der Berichterstattung dort. Aber es gibt eben auch Positivbeispiele aus den traditionellen Medien, wie beispielsweise das Handelsblatt, welches einen Artikel veröffentlicht hat zur 100.000-Dollar-Marke, die Bitcoin durchbrochen hatte und dort in meinen Augen relativ gut beleuchtet hat, was so die Werttreiber der aktuellen Preisentwicklung waren, also die US-Präsidentschaftswahl und die möglichen Auswirkungen derer, ebenso wie die US-Spot-Bitcoin-ETFs. Und ich glaube, was hier besonders gut funktioniert hat, ist, dass sie sich halt Experten geholt haben, die die Asset-Klasse gut kennen und hier ihre Meinung teilen konnten. Und das glaube ich, immer sehr wichtig, dass ich glaube, traditionelle Medien müssen nicht unbedingt eine so komplexe Asset-Klasse perfekt eigenständig abdecken können. Aber Alex, wie du auch gesagt hattest, es gibt mittlerweile so viele Experten zu dem Thema, die man dazu befragen kann oder die man zu Rate ziehen kann. Und das ist, glaube ich, hier auch sehr, sehr sinnvoll.
Und ich denke, es gibt auch genug Leute, die auch unbefangen sind. Also ich verstehe natürlich, dass die Journalisten vielleicht nicht jemanden anrufen möchten, der eine Bitcoin-Börse betreibt, weil da ist natürlich klar, welche Färbung die Meinung dann hat. Aber es gibt auch genug Professoren, Wissenschaftler, die an den Themen arbeiten. Es gibt genug Expertise, die man da, denke ich, anzapfen kann und wo man zumindest mal einen Faktencheck machen lassen kann. Und für einen Faktencheck ist es ja dann auch fast egal, woher der oder diejenige kommt. Einfach allein der Hinweis zu sagen, schaut doch mal hier diese 80%, das stimmt glaube ich nicht. Und die Tatsache, dass Transaktionen verschlüsselt sind, das solltet ihr euch auch nochmal ansehen, weil es ist nämlich nicht so. Und dann sollte sowas eigentlich nicht passieren in Zukunft. Ich vermute aber, dass wir da, wenn der Preis jetzt noch weiter steigen sollte, wird das natürlich auch in den Medien noch größere Aufmerksamkeit mit sich bringen. Und da wird das jetzt vermutlich nicht die letzte Berichterstattung gewesen sein, über die wir uns ärgern oder eben auch freuen. Es gibt ja beide Varianten. Gott sei Dank. Okay, Pablo, lass uns doch mal zum letzten Block kommen, den wir uns heute vorgenommen haben. Und das war so ein Stück weit ein Blick nach vorne. Denn was sich sicherlich jeder und jede fragt aktuell ist, lohnt sich denn der Einstieg jetzt noch? Entweder wenn ihr noch gar nicht im Markt seid, zu sagen, soll ich jetzt anfangen, Bitcoin zu kaufen oder ist es jetzt nicht schon viel zu spät? Und für diejenigen, die vielleicht auch schon investiert sind, soll ich jetzt aufhören zu kaufen? Soll ich vielleicht sogar verkaufen? Wo geht es eventuell in diesem Cycle hin? Und hier möchte ich jetzt auch nochmal betonen, alles, was wir jetzt sagen, ist kein Investment-Advice. Ich kann auch direkt enttäuschen. Es wird jetzt keine Preistargets hier von uns geben und auch keine klaren Aussagen, jetzt bitte x Prozent kaufen oder verkaufen. Aber Pablo, wir wollten das trotzdem so ein bisschen einordnen, wo wir vielleicht heute stehen, welches Gefühl wir haben dafür oder wie wir da herangehen, wenn wir die Frage beantworten, wo kann es eventuell noch hingehen. Und schieß doch du gerne einfach mal los.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, allgemein ist es sehr, sehr wichtig, sich mit der Technologie und Bitcoin zu beschäftigen. Und ich glaube, Bitcoin hat enormes Potenzial und kann sich immer weiter etablieren, auch in traditionellen Portfolien. Wir sehen die zuvor angesprochene institutionelle Adoption, die immer weiter voranschreitet und gegebenenfalls auch gewisse Nationen, die anfangen mit der Bitcoin-Adoption. Und ich glaube, desto mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ist man von Bitcoin begeistert. Also deswegen rate ich jedem an, sich mit Bitcoin zu befassen und diese Anlageklasse oder dieses Asset genauer zu verstehen. Aus meiner Sicht gibt es aktuell immer mehr Interesse von institutionellen Anlegern und viele positive Faktoren auch aus dem makroökonomischen Umfeld, welche den Bitcoin-Kurs weiter beflügeln könnten. Und allgemein glaube ich, dass es eigentlich nie zu spät ist, Bitcoin zu kaufen. Und ich bin sowieso selbst eher ein Hodler, der seine Bitcoin hält und nicht plant, diese zeitnah zu verkaufen. Bisschen wie Donald Trump gesagt hat, never sell your Bitcoin. Also würde ich eben einfach anraten.
Der alte Bitcoin-OG.
Genau. Also würde ich einfach eben anraten. Ich glaube, Dollar Cost Averaging ist eine gute Möglichkeit, um in den Markt einzusteigen mit monatlichen oder wöchentlichen Sparraten und so eben über die Zeit ein Bitcoin-Exposure aufzubauen.
Ja, ich denke, was wichtig ist, keine FOMO, wie es immer so schön heißt, also Fear of Missing Out, jetzt nicht ungeduldig werden und glaube, ich muss sofort irgendwie massiv einsteigen, weil der Preis jetzt demnächst durch die Decke gehen. Das ist selten ein guter Ratgeber, also nicht gierig werden. Nicht hebeln wäre auch noch so ein Tipp von mir. Also keine Leverage, macht es nicht. Bitte nehmt keinen Kredit auf, um in Bitcoin zu investieren. Wenn ihr euch die Frage stellt, ob ihr das tun solltet, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ihr euch wahrscheinlich nicht gut genug auskennt mit den Instrumenten. Das ist wirklich komplex. Da muss man ganz viel beachten, wenn man gehebelt in Bitcoin reingeht. Das ist dann schon sehr nah am Zocken. Das würde ich eigentlich wirklich 99% der Investoren davon abraten. Ja, und dann vielleicht ganz kurz so mein View, wenn ich so drauf blicke, wo könnte es denn in dem Cycle jetzt vor allem hingehen? Also in dem Zyklus, Bitcoin ist ja so sehr schwer in Zyklen unterwegs und ich gehe davon aus, dass es auch diesmal wieder so sein wird. Muss nicht so sein natürlich, kann es sein, dass wir jetzt erstmal ein Jahr lang bei 100.000 dümpeln oder zwischen 80 und 100.000, kann auch passieren. Es ist aber, wenn ich mir zumindest die Vergangenheit ansehe, wäre es nicht ungewöhnlich, wenn der Preis jetzt nochmal weiter nach oben geht und dann aber auch wieder stark nach unten korrigiert. Und ich habe mir mal alle Bitcoin-Preisschwankungen seit 2011 angesehen und habe mal geschaut, wie weit ging es denn da immer nach oben und wie stark ging es dann da auch wieder nach unten. Und es ist tatsächlich so, dass es die Ver-X-Fachung von Bitcoin in diesen sehr starken Preiszyklen, die war immer mindestens 11-fach. Also es ging immer mindestens 11-fach nach oben. Bis sogar zu ver-31-facht hat sich der Bitcoin, das war allerdings schon im Jahr 2011, also im Jahr 2014 hat er sich dann ver-11-facht, im Jahr 2017, 18 hat er sich ver-17-facht Im Jahr 2021 hat er sich verdreizehnfacht. Und jetzt gerade beim Preis sind wir ungefähr bei einer Versechsfachung. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach nur historischen Maßstab hernimmt und natürlich ganz wichtig, historische Preisbewegungen haben jetzt keine Aussagekraft für die Zukunft. Aber ich denke, es ist trotzdem interessant, das mal in Beziehung zu stellen, dass zumindest da, wo wir heute sind, ist jetzt für einen Bitcoin-Preisaufschwung doch nichts Außergewöhnliches, dass wir eine Versechsfachung haben des letzten lokalen Tiefs, was ja so bei 16.000, 17.000 war ungefähr. Das heißt, es wäre jetzt nicht völlig außergewöhnlich, wenn es da zu einer Verzehnfachung kommen würde zum Beispiel und dann wären wir eben bei 150 oder 160.000. Das heißt nicht, dass es dahin gehen muss. Wie gesagt, wir können auch jetzt wieder drehen. Er würde mich auch genauso wenig überraschen, aber ich wollte einfach mal diese Beziehung herstellen. Und vielleicht noch als eine Ergänzung, es ging natürlich auch immer wieder nach unten, sehr stark. Und das war im Jahr 2011 ging es da 91% nach unten. Im Jahr 2013, 14 ging es 85% nach unten. Dann im Jahr 2018, 19 ging es 83% nach unten. Und jetzt die letzte Blase, die geplatzt ist, da ging es 75% nach unten. Also auch da seht ihr, es wäre jetzt überhaupt nicht verwunderlich, wenn Bitcoin auf 150, 60.000 steigt und dann einfach wieder auf 40 oder 50.000 fällt. Also all dessen müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr sagt, wir entscheiden uns jetzt dafür, in den Markt zu gehen. Ihr müsst da eine gewisse Willenskraft mitbringen, dann auch nicht nervös zu werden, wenn der Preis eben stark korrigiert. Der Preis ist volatil und wenn ihr da das Gefühl habt, ihr habt die Kraft, sowas auch auszusitzen, dann könnte es durchaus sein, dass das für euch ein gutes Investment wird. Wenn ihr allerdings wisst, dass ihr nervös werdet, wenn der Preis mal um 50% korrigiert und dann sicher verkauft, dann solltet ihr euch das nochmal überlegen, ob das die richtige Assetklasse für euch ist. Pablo, ist dem noch irgendwas hinzuzufügen? Möchtest du noch einen Aspekt mit reinbringen?
Also du hast es sehr, sehr schön gesagt und ich glaube, auf Hinblick auf die zeitnahe Preisentwicklung, glaube ich, ist damit alles Wichtige erläutert. Eventuell könnten wir noch einen Ausblick geben auf die längerfristigen möglichen Entwicklungen. Und da gibt es zwei Aspekte, die ich kurz beleuchten möchte. Zum einen Bitcoin und die jüngere Generation. Also ich glaube, dass allgemein Statistiken zeigen, dass Bitcoin-Investitionen unter jüngeren Leuten verbreitet sind und es erwartet wird, dass ein hoher Transfer von Vermögen von älteren auf jüngeren Generationen in den nächsten Jahren stattfinden werden. Allein aufgrund von Erben etc. Und ich glaube, durch diese Entwicklung, dass immer mehr Vermögen in die Hände von jüngeren Leuten übergehen wird, man erwarten könnte, dass auch ein größerer Prozentsatz des allgemein verfügbaren Vermögens in Bitcoin allokiert sein wird. Und zusätzlich dazu, glaube ich, ein anderer Aspekt, den man sich halt auch vor Augen rufen muss, ist die Knappheit des Angebots. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Obergrenze bei 21 Millionen, von denen bereits über 94% im Umlauf sind, sondern auch noch die zusätzliche Verknappung des verfügbaren Angebotes, wie beispielsweise, dass 10-20% aller Bitcoin verloren sind, dass die Anzahl an Bitcoin auf zentralisierten Börsen in den letzten Monaten stark abgenommen hat und jetzt bei 2,9 Millionen Bitcoin liegt. Und natürlich die institutionellen Anleger, wir hatten es zuvor erwähnt mit MicroStrategy und den ETFs, die deutlich mehr Bitcoin kaufen, als neu ausgegeben werden. Und ich glaube, da sieht man allgemein, dass immer mehr Nachfrage einem limitierten Angebot gegenüberstehen. Und was das für den Preis eines Assets bedeutet, glaube ich, muss ich nicht erläutern.
Ja, das finde ich, hast du sehr gut zusammengefasst. Ich würde es noch ein bisschen abstrakter machen, wenn wir auf die lange Frist schauen. Und es gab hier ja ein, zwei Episoden in der Vergangenheit, wo wir auch so über den Wert von Bitcoin gesprochen haben. Wir haben einmal die Episode von, da ging es um das Papier von der EZB, sondern von zwei EZB-Ökonomen, Binzeil und Scharf. Das haben wir uns angesehen und ich habe auch vor einigen Wochen mal eine Episode gemacht zum fairen Wert von Bitcoin. Die können wir euch beide gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Und in dieser Episode über den fairen Wert von Bitcoin habe ich auch so ein Stück weit über Angebot und Nachfrage gesprochen. Und der Fokus ist tatsächlich auch so in der Bitcoin-Community mehr sehr auf diese Verknappung des Angebots. Das ist aber nur eine notwendige Bedingung für einen positiven Preis, aber keine hinreichende. Es braucht eben auch Nachfrage. Deswegen ist die Diskussion über die Nachfrage immer viel interessanter und wo könnte die eventuell herkommen. Und da war ja mein Argument, dass es bei Bitcoin sich eigentlich um ein monetäres Asset handelt und monetär jetzt bitte nicht gleichsetzen mit ich muss damit bezahlen, sondern auch Sparvehikel würde ich jetzt ja auch mit einbeziehen unter einem monetären Asset. Und monetäre Assets, die haben monetäre Prämien. Und diese monetären Prämien, das ist was, was schon sehr oft in der Vergangenheit existiert hat, was heute existiert bei unserem normalen Geld. Also die Geldscheine heute, die sind in der Materialwert wird ein paar Cent sein, aber ein 50-Euro-Schein ist eben 50 Euro wert und das ist eben ein monetäres Premium. Und das hat meiner Meinung nach Bitcoin auch, nur dass es bei Bitcoin eben ein monetäres Premium ist, das nicht durch den Staat, sagen wir mal, definiert ist und der Staat sagt jetzt, das sind 50 Euro und wir stehen da mit unserem Zentralbank-Balance Sheet dahinter, sondern das ist halt was sich sehr natürlich intrinsisch entwickelt hat. Also es ist im Endeffekt ein Vertrauen, das sich da gerade langsam entwickelt in dieses Asset Bitcoin. Und das wird noch sehr, sehr lange dauern, glaube ich, bis dieses Vertrauen da ist, wo wir heute eventuell mit Gold sind. Also bei Gold, das ja auch ein monetäres Premium hat, zweifelt niemand mehr an, dass es dieses monetäre Premium gibt. Und es ist auch sehr stabil bei Gold. Aber ich glaube, es wird noch sehr lange dauern, bis wir da hinkommen, dass Bitcoin genauso stabiles monetäres Premium hat wie Gold. Das ist ein Nachteil für uns, weil wir mit der Volatilität heute klarkommen müssen. Ein Vorteil ist es aber deswegen, weil wir eben noch in dieser Monetarisierungsphase sind. Und das sehen wir daran, dass bei Bitcoin eben preislich gesehen noch größere Sprünge möglich sind, als es bei Gold vermutlich heute möglich ist. Jetzt haben wir natürlich schon einen guten Teil der Strecke zurückgelegt. Aber dennoch glaube ich, wir sind noch nicht da, wo Gold heute ist, was so das Vertrauen anbelangt in dieses Asset. Und wenn man eben glaubt, dass es eine Möglichkeit ist, dahin zu kommen, dann wäre es sozusagen eine Wette darauf, wenn ich in Bitcoin investiere, dass wir dahin kommen ein Stück weit, dass wir so tatsächlich so eine Art digitales Gold bekommen in Zukunft. Und das ist so ein Stück weit mein Narrativ. Und deswegen glaube ich, dass es Sinn ergibt, zumindest ein Teil seines Portfolios in Bitcoin zu investieren, um eben ein Stück weit darauf zu wetten, dass sich dieses digitale Gold-Narrativ verwirklicht. Und das ist nicht das einzige Narrativ. Es gibt ganz viele, die haben ein anderes Narrativ für Bitcoin, das eher so in die Zahlungsrichtung geht. Da glaube ich jetzt weniger dran. Und ihr müsst euch alle da draußen euer eigenes Narrativ bilden. Deswegen find ich das gut, Pablo, dass du heute eingestiegen bist mit dem Hinweis, dass man sich einfach mit dem Thema beschäftigen muss und auseinandersetzen muss und eben sein Narrativ spinnen muss. Und dann basierend darauf kann man dann die Entscheidung treffen, ja, es ist jetzt der richtige Moment zu investieren. Ich sollte investiert sein oder ich lasse es bleiben. Gut. Pablo, abschließende Worte oder machen wir einen Strich drunter?
Ich würde einen Strich drunter machen. Fand ich ein sehr schönes Ende.
Dann machen wir einen Strich drunter. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass du heute mit dabei warst, dass du ein bisschen von deinem Bitcoin-Wissen hier gelassen hast, ein bisschen von dem geteilt hast, womit du dich ja jeden Tag beschäftigst. Und freue mich, dass du da warst. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zugehört habt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.